Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen hier live aus der Aviators Farm in Hildesheim. Mir gegenüber sitzt Thomas Schütthoff, der Eigentümer, der geistige Vater der Aviators Farm. Wir dürfen heute hier bei dir zu Gast sein. Grüß dich, Thomas.
Wunderbar. Moin, hallo.
Thomas ist Flugprüfer, Fluglehrer. Du hast mit dem Segelflug mal angefangen. Und du bist auch unter anderem Behördenvertreter. Aber heute bist du in deiner privaten Eigenschaft hier mit uns unterwegs als erfahrener Pilot und auch als Fluglehrer, sagen wir so, und auch als Prüfer, um einfach über die Aviation, über die Operation Winter und Herbst mit uns zu sprechen.
So sieht das aus, ja.
Genau. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, ihr könnt das so ein bisschen sehen und erahnen, dieses wunderschöne Ambiente hier, das wir hier in der Aviators Farm haben. Thomas, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen wunderschönen Ort ins Leben zu rufen?
Ja, es gibt manchmal so Dinge, die hast du im Kopf und das sind Träume. Und ich sage immer, wenn man Träume hat, dann kann man sie auch vielleicht irgendwann realisieren. Wenn man keine Träume mehr hat, dann gibt es auch nichts mehr. Und ich habe halt einfach durch meine Eltern seit Kindes an, bin ich einerseits der Sammelleidenschaft verfallen und natürlich auch der Fliegerei. In meinem Lebensweg haben mich so manche Dinge begleitet. Ich habe mal Blasmusik gespielt, ich habe mal versucht, andere Dinge zu tun. Briefmarken sammeln war auch mal eine Zeit lang dabei als Kind. Aber mich hat alles immer wieder und irgendwann mal ausschließlich zur Fliegerei geführt. Und so lebe ich das jetzt eigentlich seit vielen, vielen Jahren, 7/24. Ergänzt um den Behördenshop bei der Luftfahrtbehörde, kann ich wirklich sagen, dass ich so 7/24 in der Fliegerei stecke. Und der Schwamm, der eigentlich schon längst gesättigt sein müsste, fühlt sich manchmal immer noch trocken an, weil man immer noch neues Wissen bekommt. Und auch die Menschen, was ich so erlebt habe im Laufe meines Lebens, sich manchmal die Verhalten ändern. Aber wenn wir heute vielleicht auch über den einen oder anderen Zwischenfall im Winterflugbetrieb reden, so wiederholt sich das nicht nur in meinem Leben, sondern in den letzten 100 Jahren, dass es da einfach Dinge auch gibt, die man einfach berücksichtigen muss, die manchmal in Vergessenheit geraten, manchmal auch die Leute vielleicht ein bisschen ignorieren. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren und ich sage immer, für mich ist immer, wie EASA schreibt immer, Safety is our mission, aber Safety ist auch meine Mission, wo ich immer sage, Mensch Leute, wenn ihr einfach da und da dran denkt, muss das jetzt sein oder kann man das vielleicht auch verhindern und bleibt dabei einfach gesund?
Darüber wollen wir heute sprechen. Wir machen es heute live zum ersten Mal. Ich schiele jetzt mal zu meinem Regieassistenten rüber und frage einfach mal in den Stream rein, wie ist der Ton für euch? Versteht ihr uns beide gut? Wer jetzt live dabei ist, vielleicht einfach nur mal einen Daumen in den Live-Chat reinschmeißen, damit wir das sehen, dass der Ton für euch in Ordnung ist, dass ihr uns gut versteht. Das ist ja wichtig. Dann kleiner Hinweis von unserer Seite an euch. Wartet mit den Fragen, wenn es möglich ist. Wenn es natürlich jetzt gerade wirklich brennt auf der Seele, dann schmeißt sie in den Chat rein. Ich bekomme die dann von der Regie zugespielt. Ich werde die dann nochmal wiederholen, die Fragen, damit wir das einfach auch in unseren Podcast einbauen können. Also die das dann sehen später, dass sie dann auch wissen, worum es geht. Am Ende eine offene Fragerunde. Thomas, ja. Da bist du für gewappnet, ja? Okay, wenn nicht, wir können ChatGPT aufmachen, Wikipedia, wir nehmen uns alles, was geht. Es wird dann aufgerissen. Ihr seht hier, wir haben viel aufgebaut, natürlich auch ein bisschen Deko für euch, gar keine Frage. Aber auch, ganz wichtig, Öle, da kommen wir später drauf zu sprechen. Und was es mit dem Nutella und dem Honig auf sich hat, das wird der Thomas uns auch noch erklären und erzählen. Ich muss hier ein bisschen auf meinen schlauen Zettel drauf gucken. Und ich schmeiße jetzt gleich mal so die Frage in den Raum, lieber Thomas, was beobachtest du, wenn es von der Sommer-Operation so Richtung Herbst, Winter geht?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, generell kennen wir das alle, dass wenn wir im Sommer fleißig geflogen sind, sind wir im Winter ein bisschen, im Herbst auch ein bisschen müde. Nicht nur wegen dem Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, sondern auch wegen einfach, ja, man ist ein bisschen, auch vielleicht auch mal satt geflogen. Gleichwohl kommen dann womöglich mal diese Tage, wo es glasklaren Himmel gibt, blauer Himmel, trockene Luft, es ist eiskalt und dann hat man halt schon Lust, die Kiste mal rauszuholen. Dann ist immer die Frage, welchen Trainingsstand habe ich zu dem Zeitpunkt und wie sieht mein Environment auf dem Flugplatz so aus? Und da gibt es halt so verschiedene Dinge, an die man halt einfach denken muss. Spontanes Beispiel, im Herbst, im Winter, du kommst zum Flugplatz in deine schnuckelige Cessna und du hast dann so eine dicke Jacke an, weil die einfach schön warm ist und du weißt genau, die Heizung in der Cessna, die funktioniert gar nicht so richtig gut. Und dann hast du einen Kumpel, der hat die gleiche dicke Jacke an und dann geht es in die Cessna rein und wir wissen ja, im Sommer ist das schon eine Sardinenbüchse und durch diese Klamotten wird es noch enger. Und dann ist halt die Bewegungsfreiheit beim Steuern und so weiter ist halt womöglich auch schon eingeschränkt. Also das sind diese Kleinigkeiten, die dann plötzlich auf einmal mehr da sind und dann rollt man los. Jetzt ist bei mir so, da ist kein Ring, aber dieser Ring am Finger, der kann auch schon mal was verursachen, nämlich du hast einen, genau. So, du rollst los und nach wenigen Metern des Rollens ist die Scheibe beschlagen von innen. Was machst du? Nimmst einen Lappen in die Hand, hast aber trotzdem den Ring. Was machst du? Dem Flugzeugeigentümer oder deinem eigenen Flugzeug schöne tiefe Kratzer in die Scheibe. Also das heißt, so kleine Tipps, Ring wegmachen ist ganz wichtig im Winterflugbetrieb, dass du einfach da nicht versehentlich mit dem Handrücken einfach dann, oft haben die Leute auch gar kein Anti-Beschlagtuch dabei oder irgendein Mikrofasertuch, sondern die machen das mit den bloßen Händen. Ja, und dann hast du halt im Sommer oder auch im Flugbetrieb riesengroße Kratzer, die je nachdem, wie tief die Sonne steht, dann auch mal ganz fürchterlich blenden können und damit die Sicht einschränken und damit auch gleichzeitig wieder ja, der Sicherheit zulaste fallen.
Worüber man so im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt.
Ja,
wenn man mal mit dem Ringfinger das Glare Shield sauber macht. Ne?
Genau.
Also so, auch, was du gesagt hast, Jacke. Ja. Das ist auch immer so eine Sache. Also würdest du auch raten, dass man im Sommer die Heizung mal testet, damit die fit für den Winter ist, damit man vielleicht im leichteren Pullover fliegen kann, dass man da mal vorher guckt?
Ja, die Frage ist ja immer, wenn man sich mit der Technik auseinandersetzt, die meisten Motoren haben ja so einen Heizmantel um den Auspuff außenrum. Also ähnlich wie früher beim Volkswagen, beim Käfer. Das heißt, es dauert erstmal lang, bis es innen drin warm wird. Jetzt muss man sich überlegen, ob man das aushalten will, bis man die erste Viertelstunde in der Luft ist und es wird langsam mal ein bisschen warm. Und die zweite Sache ist die, wenn man das vom Käfer weiß oder auch von diesen Auspuffanlagen, dann besteht natürlich auch das Risiko, dass Auspuffabgase bei einer undichten Anlage ins Cockpit gelangen und man dann so langsam vor sich hin einschläft. Das wäre dann auch wieder so ein kleiner Tipp, dass man einfach so ein CO2-Detektor sich zulegt, da gibt es ganz einfache, die kosten so 10 bis 20 Euro, werden ans Cockpit geklebt, es gibt aber auch wenig mehr teure, die werden auch von der EASA empfohlen, die dann richtig mit Strom auch laufen und dann das Piepsen anfangen, wenn dann irgendwo so eine Belastung wäre und da muss man dann halt wirklich schnell sein, mit A, der Heizung ausmachen, mit B, Frischluft von außen, weil es geht dann auch ziemlich schnell, dass man dann plötzlich einfach mal einschläft und das war's dann, da gibt es ja auch prominente Unfälle im Winterflugbetrieb.
Fehleinschätzungen so aus deiner Sicht, was machen wir Piloten falsch, wenn es auf den Herbst zugeht?
Na, ich glaube, dieser Spaß am Fliegen, der ist eigentlich auch das, was dann, wo man nicht drüber nachdenkt. Also das geht zum Beispiel los, dass ich einfach kürzere Tage habe, dass ich plötzlich im Abend dann auf einmal aufziehende Nebel habe, vielleicht nicht mehr zu meinem Flugplatz zurückkommen kann, dass einfach, ich mich verkalkuliere mit allem, dass ich einfach an Dinge denke, die so im Sommer überhaupt nicht relevant sind und im Winter auf einmal sind sie relevant. Das kann unter anderem auch sein, dass, keine Ahnung, am Startflugplatz ist alles in Ordnung und auf dem Zielflugplatz ist die Landebahn vereist. Und ich kann nicht mehr richtig bremsen oder ich habe links und rechts von der Piste irgendwelche meterhohen Schneehäufen, die im Zweifelsfall, wenn das Flugzeug ausbricht, wenn ich ein bisschen auf der Bremse stehe oder irgendwas nicht gleichmäßig gebremst hat, auf einmal fange ich hier schlittern an und dann stecke ich irgendeinen Schneehaufen mit einem riesen Schaden. Ich will keine Angst machen, aber man muss einfach daran denken, dass man bei einer Flugvorbereitung weit mehr macht als im Sommer.
Was würdest du uns da empfehlen, dass man jetzt beim Winter zum Beispiel gar nicht fliegt oder dass man vielleicht am Flugplatz anruft und fragt, ist eure Bahn geräumt?
Ja, also wenn ich jetzt so als langjähriger Flugzeugbesitzer oder Treiber spreche, dann sage ich für mich persönlich immer, wichtig ist natürlich so diese drei Säulen, die müssen passen, der Mensch, die Maschine und das Drumherum. Und beim Menschen ist es, wie gesagt, dass man sich wohlfühlt. Ich habe hier so Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel so ganz dünne Handschuhe, die hauteng anliegen. Dann hast du die nächste Stufe mit Handschuhen, wo du drüber ziehst. Gerade beim Doppeldeckerfliegen, offenen Fliegen, wenn man das im Winter macht, ist total schön. Aber wenn man da nicht richtig präpariert ist, dann friert man sich sowas von die Finger, die Füße, den Hintern weg, Ja, das ist katastrophal. Und so eine Zwiebeltechnik hat den Vorteil, wenn ich hier so einen dünnen Handschuh anziehe, vielleicht können es einige auch erahnen, dann kann ich auch noch ein bisschen das Funkgerät bedienen. Wohingegen, wenn ich die dicken Handschuhe anhabe, halt auch da plötzlich gehandicapt bin. Und das Gleiche kann aber auch so passieren, wenn ich in der Cessna sitze, habe Handschuhe an und auf einmal geht das und das nicht mehr. Also ich muss mich als Pilot da schon mal einmal wohlfühlen, dass ich, also die Wärme, das ist ein Thema. Beim Flugzeug, sag ich mal, ist es einfach eine intakte Batterie, mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, aber wenn so ein Anlasser davon so Höchstleistung braucht, weil, jetzt komme ich vielleicht mal dazu ganz kurz.
Genau, jetzt wollen wir mal ein bisschen naschen.
Man muss sich einfach vorstellen, bei so einem Motor, bei so einem Zylinder, alles ist kalt, Metall auf Metall, und das Schlimmste für so einen Verbrennungsmotor ist immer der Kaltstart. Jetzt habe ich vielleicht mein Flugzeug im Winter noch im Freien draußen stehen gehabt, das ist mit Minusgraden, der Motor ist arschkalt. Das Öl innen drin ist wie, jeder hat schon mal versehentlich, oder manche machen das ja absichtlich, Nutella in den Kühlschrank gestellt oder einen Honig. Und jetzt weiß man selber, wie das schwierig das ist, da überhaupt irgendwie ein Brötchen mit zu beschmieren. Genauso verhält sich das mit dem Öl an den Zylinderwänden. Und jetzt muss der Anlasser im Prinzip Höchstleistung bringen. Und was passiert mit einer Batterie, die so 6-7 Jahre schon ihr Leben dahin gelebt hat? Die haucht dann aus. Und wenn du halt dann im Winter keinen richtigen funktionierenden Anlasser hast, der mit Kraft den Motor antreibt, kann schon mal passieren, dass der Motor so eine kleine Zündung macht und dann rückwärts schlägt, und dann hast du vielleicht ein bisschen viel Benzin eingespritzt, es läuft vom Auspuff runter oder sonst wo runter, und auf einmal hast du einen sogenannten Vergaserbrand. Ja, und dann ist natürlich ganz schnell gefragt, wo ist der nächste Feuerlöscher, wo ist der, den hat einer ausgebaut, weil hallo, ein Feuerlöscher dürfen ja, glaube ich, nicht mehr benutzt werden, oder doch? Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Oder jemand steht außen am Flugzeug mit einem falschen Feuerlöscher und bläst da rein, und du hast hinterher einen riesengroßen Schaden. So, das ist die Extremvariante, die wir alle nicht wollen, aber die halt immer wieder mal passiert. Die passiert durchaus auch mal im Sommer, dass ein Vergaserbrand bei falscher Motorenbedienung auftritt. Aber du musst halt wissen, wie schnell kannst du auf was reagieren. Und um das halt von vornherein zu vermeiden, ist eine gute Batterie notwendig. Oder noch besser, wenn ein Flugzeug einen Außenbordanschluss hat und du hast einen zweiten Kameraden, der ordentlich eingewiesen ist, der geht mit dem Stromkabel von außen hin. Man nutzt gar nicht erst die Batterie vom Flugzeug, sondern den externen Starter, und kann dann richtig schön anlassen. Und wenn du einen Vergaserbrand hast und du hast genug Strom drauf, dann weiß jeder aus dem Lehrbuch, weiter anlassen, damit das Feuer wieder eingesaugt wird über einen Ansaugschacht. So, das ist so ein Thema, eben Flugzeug im Winter vorbereiten. Jetzt kann man hergehen und kann so einen Motor mit Warmluft anstrahlen, über eine Stunde eine Decke drüber legen. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Da gibt es auch spezielle Firmen, die spezielle Heizgeräte sowas anbieten. Und dann muss man aber trotzdem immer achten, wenn man auch fliegen geht, dass der Motor richtig warm wird. Jetzt kennen wir alle die, die am Rollhalt stehen, im Sommer schon, und den Rollhalt blockieren, weil sie den Motor nicht irgendwo am Flugplatz langsam warm laufen lassen, sondern am Rollhalt dann mitunter eine Viertelstunde stehen. Und im Winter stehen die dann halt nochmal 10 Minuten länger. Und da kann man manchmal auch ein bisschen Grummeln im Bauch bekommen. Ne?
So, ja, es ist nicht so Airmanship, ne?
Ja. Und gleichzeitig ist aber so, dass der Motor durchaus ein bisschen Wärme braucht. Jetzt gibt es die alten Hasen, die sagen, du, pass auf, wenn du so einen luftgekühlten Motor hast, da langt es eigentlich, wenn du guckst, dass der Motor sauber das Gas annimmt und der Öldruck dabei konstant bleibt. Und andere sagen wieder, nee, du musst warten, bis mindestens die und die Temperatur erreicht ist. Da streiten sich ein bisschen die Geister drüber. Dann gibt es die Rolax-Motoren, die halt noch Kühlflüssigkeit haben. Dann schaust du da noch drauf und dort noch drauf. Und naja, da kann schon mal im Winter ziemlich lange Zeit vergehen. Nichtsdestotrotz, unser Öl innen drin saugt ja während des Fliegens auch Wasser letztendlich auf. Und so richtig verdampfen du das Ganze erst bei über 100 Grad. Und wenn ich also jetzt bloß mal so eine Platzrunde fliege im Winter, um einfach meiner persönlichen Lust zu frönen, dann ist es für den Motor unter Umständen schädlicher, wenn der da im Winter geflogen wird, mal für so eine Viertelstunde, 10 Minuten, als wenn er am Boden stehen bleiben würde. Und das ist immer so der Spagat, wo man sagt, so ab minus 6, minus 8 Grad runterwärts, muss ich da wirklich fliegen gehen? Oder durch meinen Motor was Besseres, wenn ich den einfach stehen lasse und dann warte, bis wieder Frühjahr ist, weil die Vorfreude aufs Frühjahr ist einfach auch schön, ne, wenn man mal ein bisschen die Zeit genießt. Ne? Aber man muss halt einfach dran denken, Kaltstartverfahren mit dem Motor in Verbindung mit nicht langem Warmlaufen und dann noch kurz nur eine Runde fliegen, das ist Gift für so einen Motor im Winter.
Also du würdest dann schon den Leuten raten, fliege eine Stunde, wenn es das Wetter
hergibt. Ja, wenn es das Wetter hergibt. Also man kann jetzt nicht sagen, ich fliege eine Stunde und es wird mittlerweile Nacht. Ja. Also so vernünftig muss jeder selber sein. Ja. Aber halt einfach mit dem Flugzeug bewegen, dass es auf Temperatur kommt. Und ja, dann tut man dem Motor auch was Gutes. Ne?
Also die Wetterbedingungen und die Lichtverhältnisse, wenn die so gut sind, dann Leute, geht einfach mal fliegen, habt Spaß. Ja. Aber Thomas, jetzt würde ich gern von dir wissen, ich nenne diese Leute böserweise Laternenparker, die das Flugzeug draußen stehen haben. Mhm. Jetzt war ich eine Stunde mit dem Flieger unterwegs, minus 3-4 Grad. Jetzt stelle ich den Flieger draußen ab, jetzt kühlt der Motor wieder aus. Ist das für einen Motor gut? Tut ihm das weh oder sagt
er
sich,
also, okay? Also wenn du es so machst wie beschrieben, tut es keinem Motor weh. Was den Motoren im Winter besonders weh tut, ist, wenn man irgendwo jetzt eine Stunde geflogen ist, womöglich in einer großen Höhe. Und man macht bei so einer kalten Temperatur eine Ziellandeübung oder man lässt den Motor im Sinkflug total auskühlen. Da spricht man dann von dem sogenannten Schock-Cooling. Ja. Und da kann es dann passieren, dass so ein Zylinderkopf Risse bekommt. Und damit ist auch wieder ein riesengroßer Schaden vorprogrammiert. Ne? Genauso sollte man im Winter nicht unbedingt nach so einer Ziellandeübung, also wenn ich durchstarten muss, muss ich durchstarten. Aber wenn der Motor halt ausgekühlt ist bei einer Ziellandeübung oder ich möchte ein Touch-and-Go machen, dann wäre es für den Motor im Winter vielleicht auch besser, wenn man sagt, man macht jetzt eine Landung, Fullstop, man rollt auf dem Taxiway in aller Ruhe den Kilometer wieder ans andere Ende der Bahn zurück, der Motor hat sich wieder etwas aufgewärmt, man macht nochmal seinen Motorcheck und geht danach für die nächste Runde in die Luft. Das ist allemal besser als einfach mit einem unterkühlten Motor und dann am Boden gleich wieder, boom, Vollgas und dahin.
Okay, du hast jetzt mir persönlich so viele Tipps gerade fürs Winterfliegen mitgegeben, die habe ich in der Flugschule so gar nicht bekommen. Also jetzt zum Beispiel dicke Jacke, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe nie über meinen Ehering nachgedacht, dass ich mit dem das Glärschild verkratzen könnte. Über Handschuhe, Zwiebeltechnik habe ich nie drüber nachgedacht. Jetzt spring mal bitte in die Rolle als Fluglehrer. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, diese ganze Sicherheit, diese ganzen Tipps, wird das zu wenig in Flugschulen kommuniziert? Müsste da auf diesen Fokus oder auf dieses Thema viel mehr Fokus gelegt werden, ohne Angst zu schüren?
Ja, also ich bin Beobachter in meiner Funktion einmal als Aufsichtsführender über Flugschulen und als Prüfer über viele Jahre, dass manches Wissen durch ältere Fluglehrer leider nicht weitergegeben wird oder wurde an jüngere Fluglehrer und dass auch teilweise die Philosophien, wie man Flugzeuge betreibt, unterschiedlicher Natur sind. Also wenn ich heute betriebswirtschaftlich anschaue, als jemand, der ein Flugzeug verchartert, dann möchte ich, dass mein Motor sich so wohlfühlt, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen sage ich manchmal, du pass auf im Winter, lass die Karre lieber stehen. Ist mir zu schade, als wegen einer Stunde Flugzeit, wo du, keine Ahnung, 10, 20 Euro vielleicht Gewinn oder Marge an so einem Flieger hast. Das betrifft einen Verein genauso wie einen gewerblichen Vercharterer. Dann ist es vielleicht günstiger, das Ding stehen zu lassen. Ne? Und diese ganzen anderen Dinge, die in der Fliegerei so wichtig sind, hätte da noch einen bunten Blumenstrauß voller weiterer Dinge, die leider Gottes in Vergangenheit geraten sind, Vergessenheit geraten sind. Das betrifft Anlassverfahren im Winter, die Verfahren, wenn es brennt, die Verfahren Evakuierung des Flugzeuges. Ne? Was kann ich denn tun, damit so ein Motor besser anspringt? Nur mal als Beispiel und das ist jetzt mal nicht off the records, sondern man muss halt wissen, wenn man Propeller anlangt und die Zündung ist ausgeschaltet, kann der Motor trotzdem anspringen? Ja klar, weil vielleicht in den Wintermonaten ein poröser Massekontakt vielleicht noch wegkorrodiert ist und auf einmal ist der Motor scharf. Das heißt, ich muss immer im Winter wissen, wenn ich an den Propeller lang noch mal mehr, Mensch, das Ding kann vielleicht trotzdem anspringen. Es gibt da auch ganz grässliche Unfälle, wo Flugzeuge den Winter über gestanden sind und im Frühjahr jemand im Propeller angelangt hat und der Motor auf dem ersten Schlag direkt angesprungen ist und es gab Schwerverletzte dabei. Aber nichtsdestotrotz, du hast so ein Flugzeug, kurz den Faden verloren, Zündung eingeschaltet, ausgeschaltet, du drehst den Motor durch. Sagt der eine Lehrer, niemals drehst du den Motor durch. Der andere sagt, doch, den drehst du durch, weil einerseits guckst du mal, jawohl, die sind alle vier da, vier Zylinder. Dann gibt es die Verfahren, dass du da schon mal ein bisschen Benzin einspritzt, dass du dann auch verteilst und dann setzt du dich rein. Dann gibt es zum Beispiel bei manchen Vergasermotoren, das ist auch alt überliefert, die Variante, dass du zum Beispiel die Vergaservorwärmung beim Anlassen gleich ziehst, dann den Motor anlässt. Dann springt dir der Nächste deswegen an die Gurgel, der nächste Fluglehrer sagt, um Gottes Willen, da steht doch niemals die Vorwärmung beim Anlassen ziehen, weil da kriegst du ja die fremde, ungefilterte Luft in das Verbrennungssystem rein. Wenn dann unten Schmutz ist oder so, dann zerstörst du den Motor. Ja, ist alles richtig, nur wenn ich halt im Vorfeld weiß, was passiert und ich sehe, da ist eine trockene Fläche, da ist kein Staub, da ist kein nix, was eingesaugt werden kann. Aber wenn der Motor dann im ersten Moment schon gleich ein bisschen leicht vorgewärmtes Gemisch bekommt, zündet er einfach viel besser. Und dann lasse ich die Vorwärmung für die ersten ein, zwei Minuten halt mal drin und nehme die langsam zurück. Dann, wenn ich sowas mache, dann schauen einen auch alte Hasen oft mit großen Augen an und sagen, wow, das hat mir noch niemand erzählt, das funktioniert ja so wunderbar. Ja, so ist es halt. Aber das ist dieses alte Wissen, was wertvoll ist, was aber irgendwo versandet ist, wo keiner weiß, ey, wo ist denn dieses Know-how geblieben, ne? Und das funktioniert, man muss halt seinen Flieger insgesamt immer auch verstehen. Es gibt viele, die Flugzeuge oder Motoren einfach mechanisch bedienen, wie ich steige jetzt ins Auto, Zündschlüssel, bang. So ist es halt in der Fliegerei nicht. Und ich habe manchmal im Sommer ein durchaus anderes, wertvolles Anlassverfahren, als ich vergleichsweise im Winter benutzen kann. Und das muss ich alles ein bisschen verstehen. Was macht die Temperatur, wie ist der Flieger? Natürlich bringt es auch nichts, wenn ich meinen Flieger in der Halle wunderbar vorwärme, dann ziehe ich den raus, dann mache ich draußen auf dem Vorfeld eine Vorflugkontrolle, der Flieger kühlt wieder schön aus, dann mache ich draußen auf dem Vorfeld auch noch so einen Lampencheck bei Minusgraden. Die Batterie freut sich da wahnsinnig drüber. Und danach setze ich mich rein und lasse den Motor an und habe nur noch die Hälfte der Batterie. Also das sind alles so Dinge, wo man einfach nicht drüber nachdenkt, weil man macht es einfach, ohne drüber nachzudenken. Und das ist so schade, dass das alles einfach nicht mehr da ist.
Warum ist das verloren gegangen? Oder wo, kann man das irgendwo dran festmachen?
Naja, ich glaube, das ist so, manchmal sehe ich das so, dass es mitunter auch ein Generationenkonflikt ist. Dass, was will der Alte schon wieder da? Ja, Jung meinen, sie wissen es besser. Müssen es besser wissen. Das Wissen findet man übrigens nicht unbedingt in Handbüchern von irgendwelchen Flugzeugen. Also da gibt es kaum Verfahren für Winterflugbetrieb. Und
Aber du hast ein Buch, darf ich mir das gerade mal schnappen?
Ja, das ist mir so vorher noch eingefallen. Das ist ein Buch. Das ist im MBS, ich habe ja in meiner Bibliothek eigentlich zu jedem Thema alles und meistens auch zu vielen Dingen auch mehrere Bücher. Aber das ist jetzt ein deutschsprachiges Fliegen im Winter, das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber da sind auch recht sinnvolle Tipps drin. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuell noch gibt oder nur über das Antiquariat, aber auf jeden Fall ist es ein sehr hilfreiches Buch.
Also Fliegen im Winter, Cold Weather Flying, der Umgang mit dem Flugzeug im Winter, 1000 Tipps für Starten, Fliegen und Landen. Die ISBN-Nummer, dürfen wir die?
Ja, von mir aus. Ja. Ich habe da keine Aktien dran.
So, die ISBN-Nummer, da jetzt setze ich mir erstmal die Brille auf. Ich habe sie so eitel schön auf die Seite gelegt. Wenn ihr sie mitschreiben wollt, 3-613-011-03-4. Wer den Podcast hört, ihr findet sie unten in den Shownotes, ist im Motorbuchverlag erschienen. Das ist ein kleines, schönes, handliches Buch. Da ist sicherlich viel, viel Wissenswertes drin. Ja. Auch von diesem alten Wissen, das du uns jetzt gerade so...
Ja, ich denke schon. Ja. Also ich kenne es von früher noch und habe es eben mal mitgebracht. Ja.
Thomas, jetzt möchte ich aber gern noch mal auf den halben Zylinder ein bisschen auf die Technik zurückgehen, weil du hast ja hier auch nicht umsonst wegen der Deko die Öle aufgestellt, sondern Die haben natürlich logischerweise auch einen Sinn. Ne? Wir wechseln am Auto zu Sommer und Winter die Reifen und wahrscheinlich kann man auch mit dem Öl.
Im Flugzeug auch. Du musst im Winter auch ein Flugzeug haben mit genug Profil, dass wenn du ruckartig Gas gibst, die Räder nicht durchdrehen. Das weißt du.
Mit Spikes.
Ja, ja.
Ja, genau. Die Finnen fliegen das.
Ja. Ja, nee, also du hast beim Öl ist es ja generell so, Augen auf beim, ja klar, Augen auf beim Öl, Flaschen benutzen und auch auffüllen, weil jeder Motor soll natürlich das Öl haben, was er eben auch braucht. Generell könnte man daraus alleine, glaube ich, mal einen Podcast machen, welches Öl macht bei welchem Motor wie weit Sinn. Okay. Ich fange einfach mal damit an, mit dem Grad, der da drauf steht. Wir haben hier zum Beispiel ein 100er Öl und ein 80er Öl und die beiden unterscheiden sich auch nochmal gravierend. Hier ist das 80er Öl. Ja, also das sind so diese Stufen 80, 100 und 120. Ne? 100, das ist 100er Öl, wobei das ist jetzt ein W100er, das heißt, das ist ein legiertes Öl. Hier habe ich zum Beispiel mal ein unlegiertes Öl mitgenommen. Das wird zum Einlaufen benutzt von Motoren oder aber auch bei Oldtimer-Motoren häufig. Unlegiertes Öl und dann habe ich hier noch in der blauen Flasche ein Mehrbereichsöl mitgebracht, in dem Fall von, wir haben nochmal einen anderen Hersteller. Das Thema ist einfach, alle drei Öle haben ihre Vor- und Nachteile und speziell propagiert werden seit vielen Jahren Mehrbereichsöle, weil die einfach sehr gute Kaltstarteigenschaften haben, weil das Öl eben sehr dünnflüssig ist. Und damit auch die Schmiereigenschaft von Anfang an sehr früh erreicht ist. Wohingegen, wenn man dieses 80er Öl nimmt, das ist also vom Winterflugöl, und stellt das jetzt bei -10 Grad raus und lässt es rauslaufen, läuft es noch verhältnismäßig wie ein gutes Olivenöl im Sommer raus. Würde man jetzt das 100er Öl bei -10 Grad hinstellen, dann läuft es total zäh flüssig raus. So analog dem Nutella und eben dem Honig im Kühlschrank. Das ist einfach je nachdem, wie die Legierung ist. Und jetzt gibt es Motorenüberholer, wie zum Beispiel in München und in Dachsel, der sagt, er fliegt seine eigenen Flugzeuge seit eh und je mit dem 100er Öl, auch im Winter. Andere sagen wieder, im Winter geht man von der Runde auf 80er Öl. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, geht man hoch auf 120er Öl. Das sind alles auch wieder gelebte Philosophien. Fakt ist, dass diese Einbereichsöle, nennt man die hier, ab einer gewissen Betriebstemperatur alle die gleiche Schmiereigenschaft haben. Aber die müssen erstmal dahin kommen. Also es ist ganz am Anfang wichtig, dass ich den Motor zum Beispiel erst langsam warm laufen lasse, weil diese verschiedenen Metalle, die im Motor verbaut sind, je nachdem wie alt der Motor auch ist, haben unterschiedliche Aufwärmzeiten. Wenn ich also da von Anfang an mit einer hohen Drehzahl, das beobachtet man im Winter oder auch im Sommer häufig, dass Leute den Motor anlassen und dann haben die irgendwie so ein Active Noise Reduction Headset auf und kriegen gar nicht mit, dass draußen der Motor schon ums Überleben kämpft, weil die so hochtourig warm laufen lassen. Jetzt stehst du als alter Hase nebendran und denkst, musst du was sagen, sollst du was sagen, darfst du was sagen, bist du der Klugscheißer deswegen? Aber manchmal kann man auch nur den Kopf schütteln. Also man muss da ein bisschen bedacht rangehen, mit so einem Motor warmlaufen. Also gerade in den ersten Minuten des Warmlaufens ist es für jeden Motor wichtig, eben nicht mit einer hohen Drehzahl im Winter gleich gequält zu werden, weil einfach Metall auf Metall arbeitet, der Schmierstoff noch nicht seine volle Fähigkeit entfaltet hat und einfach das extrem wichtig ist, dass so ein Motor auf Betriebstemperatur gebracht wird. Und das dankt er einem mit längerem oder langem Leben, wohingegen diese Kurzstartverfahren oder Kaltstartverfahren, wo man dann auch gleich bam und losgeht, das ist einfach der Tod für jeden luftgekühlten Motor. Ne? Also die wassergekühlten Motoren, die können da ein bisschen mehr ab, aber auch die fühlen sich wohler, wenn sie ein bisschen ordentlich behandelt werden. Ne?
Weil wir jetzt gerade so schön mit Motoren drüber sprechen, lass uns doch mal so in diesen Bereich, wir haben es ja auch gerade angesprochen, Enteisung reingehen. Das ist ja immer so ein Klassiker, diese Enteisung. Wo gibt es denn deiner Meinung nach, auch aus deiner Erfahrung heraus, die meisten Missverständnisse bezüglich dieser Vergaser-Vereisung und generell mit Anti-Eis?
Ja, also generell ist es so, was ich auch wieder leider beobachte, ist, dass die Leute, wenn man dann fragt, was ist denn das für ein Motor da vorne drin, gab bei einer Prüfung, wieso fragen Sie mich denn sowas? Ich weiß ja nicht mal, was in meinem Auto für ein Motor ist. Und das ist schon teilweise, so eine Antwort ist eigentlich erbärmlich, weil ich muss doch wissen, ob ich jetzt einen luftgekühlten, einen wassergekühlten, ob ich einen zwangsgekühlten, egal was, Motor habe. Ich habe mal einen Prüfling gehabt, der hat dann nicht mal gewusst, der hat eine Checkliste gehabt von einer anderen Cessna, das war ein Dieselmotor. Wir hatten aber eine mit Einspritzer, ne, und hat natürlich gar nichts mehr gepasst. Und dann kamen die Schweißperlen auf der Stirn. Moment, ich muss mich konzentrieren, habe ich ja Verständnis dafür. Ja, aber dann war es dann trotzdem ganz schnell vorbei mit der Prüfung. Ne, in dem Fall muss man auch sagen, also wenn das Basiswissen nicht da ist, das ist ja der Wahnsinn. Und dann kommt es immer darauf an, Leute wechseln ja auch mal vom einen zum anderen Flugzeug, auch vom einen, obwohl es der gleiche Typ ist, womöglich vom einen zum anderen Motor. Und da gibt es halt einen 172er mit Vergasermotor und welche mit Einspritzer. Ja, und dann gibt es die, die viel Einspritzer fliegen und dann im Herbst plötzlich eine Vergasermaschine haben. Und die wissen dann womöglich gar nicht mehr, wie wichtig diese Vergaservorwärmung ist. Und da kommt es dann nicht selten vor, dass so ein Motor einfach auch mal sagt, du, pass auf, ich habe jetzt einfach mal, da vorne ist alles so dicht, da kommt nichts mehr durch. Und dann hat man eben diese Vergaservereisung und notfalls muss man halt bei die Kühe gehen und dann eben schauen, wie man das ganze Problem wieder lösen kann.
Das ist doch aber dann auch Missstand aus den Flugschulen raus, oder? Also wenn du jetzt sagst, da kommt
naja,
einer mit so einem luftgekühlten
Die Frage ist die, also ich habe hier, meine Cessna hat einen Vergasermotor. Manchmal sagt man das den Leuten, denkt dran, jetzt ist die Jahreszeit, es beginnt, ihr müsst wieder mehr an die Vorwärmung denken. Ja. Anderer denkt vielleicht nicht dran, also als Flugschulbetreiber oder als Vercharterer. Und der Pilot, wir sind alle nur so gut als Menschen, wie wir sind. Ich will nicht ausschließen, dass ich eines Tages auch mal vielleicht irgendwo da vielleicht das übersehen habe. Und man steht dann selber mal mit dem stehenden Propeller irgendwo da. Aber es gibt bei mir in der Cessna habe ich eine Vergasertemperaturanzeige. Das heißt, da kann man auch mal ab und zu drauf schauen, ob das jetzt eben entsprechend durchaus schon im kritischen Bereich ist. Andersrum gibt es auch altes, überliefertes Wissen, was falsch ist. Oft wird auch geschult, ja, die Vorwärmung, die kannst du nicht benutzen, das ist gefährlich, die benutzt man nur dann und dann und dann. Quatsch, die kann man jederzeit auch mal im Vorgriff benutzen, beim Überlandflug, mal kurz, das einerseits die Funktion checken. Und dann sieht man nicht selten, was passiert, nämlich, dass die Drehzahl sogar nach oben geht, nach Benutzung der Vorwärmung, weil nämlich schon eine Vereisung vorgelegen hat. Und das sind so Sachen, wo ich mich halt als Pilot regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzen muss. Was fliege ich gerade für ein Flugzeug und wie betreibe ich dieses Flugzeug, damit es sicher bleibt?
Das ist ein schöner Übergang. Es gibt so diese Übergangstage, wenn wir so vom September so langsam in den Herbst reinrutschen, das sind ja dann so diese Übergangszeit. Der ein oder andere freut sich auf die Nachtflugausbildung. Gibt es da eine Phase aus deiner Erfahrung heraus, bei der besonders viel schief geht beim Sichtflieger?
Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sage immer, warum tut man sich das an, wenn man längere Zeit nicht geflogen ist, auch im Nachtflug, gleich sich selber in die Kiste reinzusetzen? Warum nimmt man sich nicht einfach mal für die ersten ein, zwei Flüge wieder einen Fluglehrer mit, der erfahren ist? Warum erzwingt man manchmal Dinge, die gar nicht notwendig sind? Ne, es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob ich in Übung bin oder eben nicht. Beim Nachtflug kommt ja noch dazu, finde ich meine Hebelchen bei Nacht, genauso wie am Tage, blind. Habe ich genug Beleuchtungsmittel dabei? Habe ich, aber die habe ich letztes Jahr benutzt. Habe ich also genug Ersatzbatterien da? Ja, aber die sind auch schon über ein Jahr lang in der Pilotentasche dabei gewesen. Also ich muss meine ganze Ausrüstung, die ich da so habe, auch ein bisschen am Leben halten, damit eben da nichts passiert. Ne? Und dann kommt es halt auch dazu, zum Beispiel gerade bei Nacht. Naja, also wie gesagt, das sind alles so eine Sachen, die in sich reingreifen. Und deswegen ist dieser Winterflugbetrieb eigentlich gar nicht mal so sehr an der Stelle das Thema, sondern so generell dieses Ganze drumherum, Good Airmanship im Flugzeug, Organisation. Ne? Nachts einfach dunkel. Ich kann mich an einen Fall erinnern, das werde ich nie vergessen, als Jugendlicher habe ich das miterlebt, dass mal eine Vereinsmaschine gefunden wurde. Da war der ganze Fußboden voller Streichhölzer, und zwar verbrannter Streichhölzer. Und dann hat man den Charterkunden gefragt, was ist denn da, wieso hast du die ganzen Streichhölzer gebraucht? Ja, ich habe die Nachtflugbeleuchtung nicht gefunden, also die Instrumentenbeleuchtung nicht gefunden. Und dann hat er sich mit Streichhölzern ausgeholfen und hat geschaut, wo ist denn was? Ja, und andersrum ist mir mal passiert, wo ich mit einem Lehrer in Florida geflogen bin in der Nacht. Der hat gewusst, dass der Generator kaputt ist, ist trotzdem losgeflogen. Wir haben aber kurz vorm Anhalten, haben wir nochmal, vorm Wegfliegen, ist er nochmal ins Auto zurück und hat eine Handlaterne geholt, also eine Handtaschenlampe geholt mit einem Blinker drauf und allem Pipapo, weil da dachte ich mir schon, das ist aber eine große Lampe für Nachtfliegen. Und habe dann später erst erfahren beim Fliegen, dass der Generator kaputt ist. Und infolgedessen irgendwann auch die Batterie leer war. Und dann haben wir nämlich diese Lampe gebraucht. Und das ist auch immer eine extra Geschichte. Also das ist alles, was so auch wieder eines dem anderen folgt. Ne?
Wie ist denn so dieser Einfluss menschlicher Faktor? Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das ist ja schon, ziemlich haarsträubend, ne? Wenn einer weiß, mein Flugzeug ist eigentlich not fit to fly und fliegt es trotzdem, jetzt kommt vielleicht noch Zeitdruck dazu, Gruppendruck, wie wirkt sich das deiner Meinung nach?
Das ist egal, ob Sommer oder Winter, das ist immer das Gleiche. Wenn ich mit sowas einfach losfliege, bin ich selber schuld und verantwortlich, ne? Also unverantwortlich.
Was müsste denn aus deiner Sicht heraus passieren? Also es sind ja, du sagst immer so schön, das ist so ein Blumenstrauß von wilden Geschichten, die du preisgeben kannst. Aber was müsste zum Beispiel eine Flugschule oder auch ein Verein, was müsste da von deren Seite passieren, um diese Winter-Ops, Herbst-Ops sicherer zu gestalten?
Also es gibt Vereine und auch Flugschulen, die durchaus sagen, wir machen regelmäßig Refresher-Trainings, weil das nützt natürlich nichts, das einmal gehört zu haben und dann für immer zu vergessen. Weil wenn ich dann mal jemanden habe, der einfach mal 2 Jahre nicht im Winter geflogen ist oder auch bei Nacht, dann muss man einfach mal sich sowas antun wieder. Und das kann man natürlich theoretisch anhand von irgendwelchen Checklisten durchaus machen, logischerweise. Man kann aber auch mal wirklich wieder sagen, man macht mal einen schönen Abend und Leute erzählen von ihren Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben in der Nacht. Du hast vorhin mit dem Vereisen gesprochen, Vereisen vom Vergaser, aber es gibt ja auch diese Vereisung auf der Tragfläche am Boden oder auch einen Schneefall, Schneematsch, das wissen wir alle, das ist manchmal klebt das besser auf dem Metall, manchmal weniger gut. Einer der prominentesten Unfälle, der mir immer wieder einfällt, weil ich das von verschiedenen Seiten mal so aus erster Hand gehört habe, wie das gelaufen sein soll, der liebe Gott hab ihn selig, Astronaut 1, der damals in Kassel mit einer Cessna 210 mit 3 oder 4 Frauen gemeinsam gestartet ist. Und da war fürchtliches Schneetreiben und es war so ein schwerer Schneematsch auf dem Flieger. Und den hat es gar nicht interessiert, der ist da einfach eingestiegen und war der Auffassung, dass er das komplett durch die zunehmende Geschwindigkeit auf der Startbahn wieder verlieren wird. Dem war nicht so. Dann hat ein Freund von mir das zufälligerweise beobachtet, wie der direkt dann am Straßenrand hinten kurz minimal abgehoben hat und dann wieder verschwunden ist. Dann hat sich nichts getan, dann ist er auf den Turm hoch, hat am Turm gesagt, Mensch, da hinten ist gerade der Vorder abgestürzt. Und die haben das erstmal belächelt. Dann haben wir aber dann festgestellt, dass kein Radarblip vom Transponder irgendwo am zu sehen war am Bildschirm. Und ein anderer Freund von mir, der ist zu dem gleichen Zeitpunkt mit seiner 2-Mod dort in Kassel gestartet und hat am Rollhalt nochmal den Besen genommen und hat da den Schneematsch von den Flügeln runtergekehrt, um dann dort sicher zu starten. Und da muss man schon sagen, nicht umsonst steht das schon in den Flugzeughandbüchern, dass man eben ein Flugzeug restlos von irgendwelchen Gegenständen zu befreien hat. Ne?
Ja gut, das kann ich mich daran erinnern, steht sogar bei uns im Theoriebuch, stand das, glaube ich, drin, im Motorflug, dass man das zu tun hat. Ne?
Also das ist ja, aber es ist halt auch blöd, ne? Wenn du im Winter auf den Flugplatz kommst und es ist so schönes Wetter und der Flieger ist ein bisschen vereist, ach, das wird schon irgendwie gehen, ne? Ach komm, das machen wir schon. Und das ist halt der falsche Ansatz, grundsätzlich. Ja. Ne? Und dann gibt es natürlich die Schlauberger, die sagen, ich nehme Wasser dazu, heißes Wasser. Tolle Sache, ne? Geht natürlich wunderbar, aber ja, das Wasser fließt irgendwo hin und
vereist dann, vereist da wieder,
dann,
ne?
Dort wieder, ne? Also von der Seite her. Ne? Das ist alles, und da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Muss ich das wirklich und wie auch immer. Ne?
Müsste es in diesem Fall eigentlich spezielle Winterbriefings geben, Safety, Checklisten, dass man da sagt?
Na, also ich sag mal ja, das wäre hilfreich, aber das ist auch nur so hilfreich wie derjenige, der es dann auch wirklich benutzt. Weil wenn ich dann jemanden habe, den Herrn, der einfach die Leute, die heute auch eine Vereisungsanlage an Flugzeugen haben, das ist ja auch nur so gut, wie man die auch richtig bedient, diese Enteisungsanlage. Und wenn es dann zu spät ist, ist es eben auch wieder vorbei. Und meine Erfahrung ist da schon, dass die Leute, also diese hundertprozentige Sicherheit wird es in dem Bereich nicht geben, weil der Faktor Mensch einfach immer wieder so ein Thema ist. Und dann habe ich irgendwann mal einen Geschäftsmann, keine Ahnung, der fliegt jetzt bei schönem Wetter im Winter irgendwo auf einem großen Flughafen. Dann kommt er verspätet von dem Geschäftstermin zurück. Der müsste eigentlich draußen die Maschine noch sauber machen, aber irgendwo, nee, komm, es geht schon. Und ich habe die Enteisungsanlage dabei. Und dann kommt halt eins zum nächsten. Ne? Und wenn man dann halt auch mal im Flugeis aufgegabelt hat. Einige, die hier zuhören, haben das bestimmt schon erlebt auch, absichtlich oder unabsichtlich oder wie auch immer. Und auf einmal fängt es plötzlich das Rattern an und es knallt und es pengt, weil sich das Eis vom Propeller löst und gegen die Seite vom Rumpf schlägt. Plötzlich der Propeller gar nicht mehr die Leistung hat oder der Motor gar nicht mehr die Leistung hat, weil einfach alles vereist ist. Das Flugzeug wird immer schwerer, das Profil verändert sich. Ich rede jetzt noch klar als Ansatz und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich sicher, dass das Flugzeug wieder zu Boden kommt. Ne?
Früher oder später.
Nur nicht so in der gewünschten Form, wie man es eigentlich vorhatte. Ne? Man mag sich jetzt makaber anhören. Ich will auch gar keine Angst machen, weil es ist eine wunderschöne Sache, sowohl im Sommer wie im Winter nachts zu fliegen. Es ist auch total klasse, wenn man eben bei so herrlich blauem Himmel weit oben auf die Erde runterschaut. Alles ist weiß, Zuckermantel und so weiter. Das ist toll. Ne? Aber man muss halt einfach an einige Dinge mehr denken als so im Sommer.
Sind da der ein oder andere ist da vielleicht nicht so sensibilisiert? Könnte das damit zusammenhängen? Weil wenn das, du sagst...
Naja, das ist immer die Frage der Sensibilisierung. Also erstmal ist die Frage, wie weit jemand als Mensch das an sich heranlässt. Wenn jemand sagt, sei vorsichtig. Achtung, Fliegen im Winter kann gefährlich sein. Weil ich beobachte leider Gottes häufig, dass die Leute so, so. Und dann geht das halt mal gut. Was dann animiert, dass es beim zweiten Mal auch wieder gut geht. Und irgendwann kommt halt dann der Tag X, wo es eben nicht gut geht. Und diese Leichtigkeit des Seins, die in manchen Pilotenköpfen vorhanden ist, die ist, glaube ich, das größte Risiko in der Fliegerei allgemein. Es soll nicht sein, soll sicherlich auch nicht sein, dass man ständig immer nur an die Wenn und Abers denkt. Aber man sollte halt vernünftig damit umgehen, dass man einfach wirklich sagt, okay, heute fliege ich, was brauche ich alles? Also, ich muss warme Sachen dabei haben. Jetzt habe ich meine dicke Jacke zu Hause vergessen. Naja, wird schon gehen mit der dünnen Jacke. Falscher Ansatz, weil wenn dann die Heizung nicht geht und man friert und es klebt alles zusammen und man zittert und man fühlt sich unwohl, die Finger werden blau, die Füße werden kalt. Das ist fürchterlich, dann auf einmal in einem Flugzeug zu sitzen. So, komme ich ans Flugzeug und sehe die Batterie, naja, wird schon anspringen. Nee, dann kann ich es auch gleich vergessen. Dann soll es an dem Tag nicht sein. Ne? Oder ich habe ein Wetter, da hinten kommt ein Schneeschauer. Komm, lass uns mal noch schnell starten, bevor der Schneeschauer da ist. Nee, weil der Schneeschauer kann zwar lokal umfliegbar sein, aber immer dann, wenn ich Zeitdruck habe und was schnell mache, dann kommt meistens, der frühere Fluglehrer von mir hat mal gesagt, die schnelle Sonntagsfliegerei selten verläuft störungsfrei.
Stimmt, ja.
Und da ist was dran. Ne?
Ja, stimmt.
Und insofern, ja, einfach überlegen, was kann in der Kette der Möglichkeiten als nächstes auf mich zukommen und dann lieber mal am Boden bleiben. Und das sagt jemand, der wirklich Vollblutflieger ist und total begeistert ist, aber auch ich sage manchmal, oh nee, bei dem Wind und Wetter, es muss heute nicht sein. Früher hatten wir es gemacht, wenn man jünger war. Man kann nicht immer nur unten bleiben manchmal auch, aber im Winter ist halt einfach, sind noch einige Faktoren mehr, wo ich sage, da auf jeden Fall lieber einmal mehr Nein sagen als im Sommer.
Ich würde jetzt gerne gleich mal so ein bisschen in die Richtung Landesluftfahrtbehörde schwenken. Frage mal, du entscheidest, ob du das beantworten kannst, darfst. Nicht, dass du in die Zwickmühle gerätst, jetzt, wenn du die Mütze jetzt als Behördenvertreter aufsetzt. Aber gibt es so eine Art, Statistik, Unfallstatistik, geführt von der Landesluftfahrtbehörde oder generell von Landesluftfahrtbehörden, die sich so anschaut, wie das Verhältnis zwischen Sommer- und Winterunfällen
ist? Also ich kann da durchaus für alle Landesluftfahrtbehörden sprechen, da wird sowas garantiert nicht geführt. Was aber interessant ist, dass es ja seit geraumer Zeit so ein System gibt beim Luftfahrtbundesamt, wo man Störungen melden soll, also wo eigentlich jeder Bürger, Pilot, Fußgänger, egal was, melden kann, wenn ihm irgendwas aufgefallen ist. Und zwar dieses ICAS 2, dieses Ereignismeldungen nennt sich das. Und die EASA macht es nicht oder die Behörde verlangt es weniger, um irgendwie Leute anzuzeigen, zu diskreditieren, sondern mehr dazu, um einfach zu sehen, was können wir an welcher Stelle tun, um einfach die Fliegerei sicherer zu machen. Und da wäre sowas dann gut aufgehoben. Jetzt ist natürlich die Frage, du machst irgendwo eine Landung, du brichst beim Landen aus, du hast einen Propeller verbogen, das meldest du zwar, womöglich bei der BFU, ist niemand verletzt, dann interessiert dich das weiter auch nicht. Und dann meldest du es der Versicherung, der Flugplatzbetreiber meldet es vielleicht noch, der Luftfahrtbehörde. Aber bei der EASA kommt das gar nicht an. Was kann man aus so einem Unfall für Schlüsse ziehen? Naja, vielleicht war die Piste nicht richtig geräumt, vielleicht war das Verhalten des Luftfahrers, also wenn ich halt einfach Seitenwind habe und ich weiß schon, links und rechts von der Piste sind 1,5-2 Meter hoch der Schnee aufgetürmt, dann sollten eigentlich die Hindernisfreiflächen, die Übergangsflächen links und rechts von der Piste frei sein. Aber manche Flugplatzbetreiber wissen es mitunter auch gar nicht, wie wichtig das ist. Und im Übrigen ist ja noch nie was passiert. Aber dann kommt halt der Tag, wo was passiert. So, und insofern wäre das dann, ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwelche gezielten Statistiken gibt im Winterflugbetrieb.
Okay. Kennst du einen Vorfall oder generell, dass du sagst, da hat die Unfallverhütung, die Prävention einen Unfall verhütet? Gibt es da im Bereich Sicherheitskultur ein Beispiel, dass du...
Spontan wüsste ich da jetzt, glaube ich, keinen.
Oder so ein Sicherheitsdenken, dass es da...
Also ich lebe dafür, also ich gehe selber in meiner Funktion als Inspektor der Behörde auf Fluglehrerfortbildungen. Ich mache das jetzt gerade in diesen Wintermonaten immer zum Thema mit dem Winterflugbetrieb auch. Ich werde auch ab und zu mal gebucht von externen Leuten, von externen Flugplatzbetreibern außerhalb von meinem Zuständigkeitsbereich für Sicherheitsvorträge und da kommt es eben auch ab und zu mal vor. Und natürlich hörst du die guten Dinge immer nicht, du hörst immer nur, wenn was passiert. Also das ist, glaube ich, auch ganz normal, aber ich glaube schon, dass ich da Leute bis jetzt auch gut erreichen konnte.
Sind das hier so Themen, die du dann auch ja, freilich, ansprichst? Das, ja, das ist genau das, was du dann ja, sagst, dass du ja sagst, Leute, im Winter müsst ihr das, was wir jetzt gerade durchgesprochen haben.
Ja, also so wie dir vorhin die Augen aufgegangen sind, das habe ich schon öfters erlebt.
Okay, weil das gar nicht, wie gesagt, in den
das
Köpfen
ist nicht mehr, drin ist. Das war nicht mehr drin, nee.
Okay. Wie könnte denn die Kommunikation zwischen Behörden, Piloten, Flugschulen, Vereinen diesbezüglich noch mehr verbessert werden, dass man die Leute noch mehr für diese Winterops sensibilisiert?
Naja, also ich sage immer so, wenn du ein gutes Flugplatzbetreiber oder auch Behörden, Flugplatz, Flugschulen, Netzwerk hast, dann finden eigentlich auf größeren Flugplätzen immer so eine Jahresabschlussversammlungen statt, wo man spricht über das Jahr, was ist gut gelaufen, Fliegen ohne Flugleiter, Einflug in die Platzrunde, was ist da und da gelaufen und da kann man sowas mit platzieren. Und genauso ist es im Frühjahr, wenn du wieder anfängst. Achtung, denk dran, im Frühjahr müssen wir an das und das achten. Ne? Also das heißt, da ist ganz wichtig, dass die Leute einfach miteinander gut kommunizieren.
Thomas, jetzt so zum Abschluss, was würdest du den uns VFR-Piloten, wenn du einen Ratschlag, aber ich glaube, du kannst es gar nicht auf einen Ratschlag runterbrechen, aber gib uns...
Nein, ich weiß was. Ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
Gib uns mal Ratschläge, ich formuliere es anders. Gib uns doch mal bitte ein paar Ratschläge an die Hand, die aus deiner Sicht uns VFR-Flieger sicher durch den Winter bringen.
Ich glaube, wenn man jetzt einfach nochmal zurückschaut, die letzte Stunde über und Revue passieren lässt, über was wir alles gesprochen haben, dann kommt da eigentlich ziemlich viel vor. Von der Kleidung über den technischen Zustand, über den Flugzeugaußenstand, über die Wetterberatung, dass man das einfach alles ernst nimmt. Und dann, wenn man das alles so gemacht hat, dann einfach auch konzentrieren auf die Schönheit des Fliegens. Dass man, wenn man zurückkommt, auch sagt, ja, das hat sich jetzt rendiert, eine Stunde länger vielleicht eher am Flugplatz gewesen zu sein, um Sachen ordentlich vorzubereiten, als anstelle hinterher festzustellen, jetzt ist irgendwas verbogen und kaputt.
Wir haben tatsächlich eine Frage im Chat reinbekommen, lieber Thomas.
Mir zu. Ja.
Und zwar fragt der Stefan, es gab ja jetzt zwei Videos mit dieser Carbon Cup. Da ist ja jetzt ein Amerikaner in Flight Level 360 oder 350 unterwegs gewesen. Macht das der Struktur bei minus 40 Grad etwas aus, gerade Motor, Zelle, oder ist das unproblematisch?
Also ich habe das ja auch beobachtet, gesehen und habe mir so gedacht, gibt es ja einmal dieses Fernsehprogramm, Dinge, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Das hat es ja offensichtlich geschafft. Was bringt es? Also ich meine, Höhenrekorde hat man schon immer gemacht. Wenn man aber sieht, wie er da drin gesessen hat mit der Ausrüstung in der Höhe, dachte ich mir schon, boah, das geht ja auch vor allen Dingen auch auf den Menschen. Du musst da schon sehr gut wissen, was du tust in dieser Höhe. Das ist also zum Nachahmen sicherlich nicht so geeignet, weil da gehört sehr viel mehr dazu als einfach nur ein bisschen. von der Technik her muss man ins Handbuch schauen. Also gerade diese Kunststoffflugzeuge, die mögen ja genau diese Temperaturen nach oben und nach unten nicht. Da muss man reinschauen, was das Handbuch hergibt, bis zu welcher Betriebstemperatur diese Werkstoffe tatsächlich halten. Ne? Und was den Motor betrifft, muss man halt auch gucken, dass der Motor im Abstieg dann einfach auch auf seiner Betriebstemperatur gehalten wird in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ich weiß gar nicht, was in der Maschine für ein Motor verbaut war, aber auf jeden Fall scheint er ja da oben noch ganz gut auch Leistung gebracht zu haben.
Also es war, meine ich, Johann hatte darüber berichtet, weil hast du schon gehört bei uns im Podcast. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass es ein 915 IS oder 916 IS war. Also es war, meine ich, von Rotax. Ich möchte mich jetzt aber nicht festlegen. Und es sah schon sehr abenteuerlich aus, weil er auch sagte, weil er auf einmal im Luftraum unterwegs ist, dass da ja eigentlich sich nur noch die Profifliegerei die Hände schüttelt. Und jetzt kommt er da mit seiner Piper da angeschossen.
Ja, also ich kenne durchaus auch den einen oder anderen Piloten, der nicht in der Höhe, aber auch deutlich über Flugfläche 100 schon Gleitschirmflieger getroffen hat. Ja. Okay. Also von der Seite her, ja.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Okay. 69.
Aber man hat gesehen, der Mann hat auch eine dicke Jacke angehabt und schöne Handschuhe und alles Mögliche. Aber war trotzdem.
Es war kalt, es war definitiv kalt. Ja, vielen Dank für die Frage, lieber Stefan. Also es war ein 916 IS, schreibt der Felix gerade in den Chat rein. Vielen Dank, Felix. Thomas, ich darf mich bei dir erstmal recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns komplett neue Einblicke für mich persönlich in die Winterobst zu geben und in die Herbstobst, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Vielleicht solltest du dazu mal einen Kurs machen, Winter- und Herbstobst. Einfach mal fliegen
im Kino.
Mit im Film Kino, genau, im Kino nebenan. Also nebenan. Wer hier noch nicht war, kommt gerne mal hierher. Schaut euch das, wie gesagt, an. Es ist immer ein Besuch wert. Es ist ja nicht nur, dass es hier tolle Deko von dir gibt, sondern du hast natürlich auch noch mega tolle Flugzeuge hier unten stehen. Also stehen zwei Boeing Stearmans, dann steht deine 172er hier unten. Du hast Cessna 145,
Stinson 108, Segelflugzeuge.
Richtig, genau. Also alles, was das Fliegerherz begehrt, was ja auch alles flugfertig ist. Also es ist ja nicht nur zum Angucken, sondern auch zum Rausholen und zum Fliegen da. Ne?
Genau.
Das kann man richtig mit dir dann einsteigen ins Cockpit und kann mit dir mal eine Runde drehen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.
Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat dieses neue Format gefallen. Es wird sicherlich nicht bei dieser einen Sendung hier geblieben sein. Wir werden sicherlich noch mal ein weiteres Format aufziehen, weil gerade Aviation Safety ist dir ja sehr, sehr wichtig, liegt dir sehr am Herzen. Und man hört ja auch raus, da ist so viel Gesprächsbedarf und auch so viel Erfahrung von deiner Seite da, was man an uns Frischlinge weitergeben kann oder auch an die Älteren.
Mit Frischling hat es gar nichts zu tun, glaube ich. Es ist einfach, wenn man älter wird und viel fliegt, dann wird man auch so ein bisschen dickgefällig, sage ich mal. Und dann verdrängt man das und plötzlich ist man in so einer Situation. Und die Aufgabe ist einfach, dass man gegenseitig ein bisschen aufeinander aufpasst. Das muss nicht mit dem Oberlehrerfinger nach oben sein, sondern einfach sagen, hey, wir machen mal was zusammen. Gehen wir nochmal durch. Hast du was für mich, womit ich meinen Flugstil noch ein bisschen verbessern kann? Hört sich besser an als, ey, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht?
Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Many happy landings, wie wir immer so schön sagen. Euch da draußen auch. Blue Skies, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und freuen uns dann, von euch zu lesen und zu hören. Macht's gut.